HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ich hatte Wahnvorstellungen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass andere meine Gedanken lesen können, dass ich die Gedanken anderer lesen könnte. Ich hatte das Gefühl, dass das Wetter mit mir zu tun hat und in Verbindung steht. Ich habe sehr viel auf mich bezogen. Ich hatte das Gefühl, dass alles mit mir zu tun hat. Also so eine sehr egozentrische Sicht. Ich so der Mittelpunkt der Welt bin. Jedes Geräusch habe ich irgendwann auf mich bezogen.
Klaus Neusel aus Regensburg hatte als junger Mann mehrere psychotische Episoden.
In meiner ersten Psychose, das war so, dass ich das sehr gemischt erlebt habe. Also ich habe anfangs so erlebt, dass sich meine Grenzen so ein bisschen auflösen, dass ich gemerkt habe, ich habe mich mit allem eins gefühlt, sehr geborgen, so in einem gemeinsamen Sinnzusammenhang irgendwie eingebettet. Alles hatte so symbolisch geheime Bedeutung. Es war anfangs gar nicht negativ, also das war anfangs eigentlich nur ein positives Erleben, das ich hatte, aber gleichzeitig habe ich halt auch mich selber ganz stark verloren und konnte so in meinem Alltag gar nicht mehr leben.
Klaus Neusel war 19 Jahre alt, als er seine erste Psychose hatte, während eines Urlaubs in Venedig. Er war nicht besonders fromm, hatte sich aber als junger Mann mit religiösen und philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Die Psychose, die er damals durchlebte, war durchaus religiös geprägt.
Ich habe so in der Rückschau auch immer wieder so das Gefühl gehabt, dass mir da Gott sehr nahe gekommen ist so in der Zeit oder dass ich da irgendwie was erleben durfte, was mich da irgendwie darauf hingewiesen hat, dass es vielleicht Gott auch gibt, also dass es irgendwie so eine Berührung stattgefunden hat.
Im Wahn verschoben sich Fiktion und Realität.
Das ist ja gerade eigentlich auch das Kennzeichen von dem Wahn, dass er unkorrigierbar ist. Also das ist gerade das Kennzeichen, dass man dann wirklich davon überzeugt ist.
Die Ursachen von psychischen Erkrankungen lassen sich nicht immer ergründen.
Es gibt dann ganz oft auch Vermutungen von genetischer Vulnerabilität, aber da muss man sagen, schizophrene Psychosen ist keine Erbkrankheit, man hat da viel gesucht, aber kein Gen gefunden, das jetzt für die Schizophrenie irgendwie zuständig ist.
Klaus Neusel vermutet, dass extremer Schlafmangel in seiner Jugend und der schwierige Abnabelungsprozess von seinem Elternhaus ein Grund für seine Psychosen waren.
Dann sind das schon die Konflikte, die man hat, auch in Psychosen oder die da aufbrechen, die Ängste, die Schmerzen, die man oft hat, weil das, was man erlebt, nicht mehr aushaltbar ist, sodass man sich auf seine eigene Wahrnehmung zurückzieht, ohne dass das bewusst passiert. Und all das sind ja existenzielle Fragen, das sind ja Krisen, die wirklich einen ganz stark im tiefsten Inneren berühren. Und ich glaube, diese Existenzialität, die macht es aus, dass man sich halt dann auch die großen Fragen stellt. Gibt's Gott? Gibt's jemanden, der mich rettet? Wer kann mich jetzt überhaupt noch retten aus dieser Phase? Man wendet sich schnell an eine höhere Macht, glaube ich, wenn man in so einem Zustand ist.
Nach seiner ersten Psychose und der darauf folgenden Therapie hat Klaus Neusel begonnen, Psychologie zu studieren. Heute arbeitet er als Genesungsberater. Als sogenannter Psychiatrieerfahrener begleitet er Menschen, die psychisch erkrankt sind. Ex-In nennt sich dieser Ansatz.
Ex-In heißt Experienced Involvement und meint die Einbeziehung der Erfahrenen. Also es geht darum, dass Menschen mit eigener Krisen, psychiatrischer Erfahrung einbezogen werden in das Hilfesystem mit ihren Erlebnissen, so dass sie eben dann eine Hilfe sein können für andere Menschen.
Einen ähnlichen Ansatz gibt es auch im Suchtbereich, dass ehemalige Junkies Drogenabhängige begleiten.
Menschen, die aus eigener Erfahrung sprechen, haben oft einen anderen Zugang zu den Themen. Also man kann das emotional leichter nachvollziehen, man kann Menschen ganz anders begleiten, weil man vielleicht eher einen Zugang findet, schneller Vertrauen entstehen kann. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man da mit einer eigenen Erfahrung rankommt in der Arbeit.
In einer einjährigen Fortbildung lernen ehemalige Psychiatriepatienten in 12 Modulen unterschiedliche Konzepte. Dabei geht es um Selbstermächtigung, um Genesungsprozesse, um den Trialog zwischen Patientinnen, Medizinern und Angehörigen. Daneben gibt es noch Praktika. Ganz wichtig:
Man muss sich auseinandersetzen mit der eigenen Krisenerfahrung und mit dem, was man selber erlebt hat.
Schätzungen gehen davon aus, dass es bundesweit bis zu 1000 Ex-Inler gibt, wie sie sich nach der Ausbildung selbst nennen.
Für mich ist das große Plus, dass in diesem sehr hierarchisch funktionierenden und ökonomisierten System unserer Gesundheitsversorgung in Deutschland wir Menschen begleiten dürfen, die selber schon einmal als Patienten in dem System waren. Das heißt, das ist einerseits die Erfahrung, wie ist es denn, depressiv zu sein oder psychotisch oder manisch? Und gleichzeitig, wie ist es denn, in einer geschlossenen oder geschützten Station zu leben und da nicht raus zu dürfen?
Susanne Ackers ist im Vorstand des Vereins Ex in Deutschland. Sie beschreibt die Rolle der Genesungsbegleiter so:
Dolmetscher, Brückenbauer, zwischen den Stühlen. Das geht um Perspektivwechsel und die Ausbildung, die einjährige Qualifizierung zur Genesungsbegleitung, die umfasst tatsächlich diese Arbeit, sich in diesen Perspektiven und diesen verschiedenen Rollen, die es im Gesundheitssystem gibt, auszukennen und die zu wechseln.
Genesungsbegleiter arbeiten unter anderem im Tagestreff für psychisch Erkrankte, in der Ambulanz, aber auch in der geschlossenen Station der Psychiatrie, so wie Hakan Alvamas.
Ich stelle mich selber vor, als jemand, der Psychiatrieerfahrung hat, man hat dann auch einen gewissen Vertrauensvorschuss gegenüber dem Patienten. Man kommt schnell ins Gespräch. Warst du schon in der Klinik? Hast du schon die Medikamente genommen? Hast du den und jeden Arzt mal kennengelernt? Man ist natürlich auch gewissermaßen ein Stück weit ein Hoffnungsträger für die Patienten. So, der hat es geschafft, dann kann ich es auch schaffen.
Man hat schon, dadurch, dass man damit offen umgeht, man hat einen näheren Draht zu den Menschen, ja. Das ist faszinierend. Nur mit dem einen Satz, ich kenne das auch oder ich habe auch Krisenerfahrungen. Und das fasziniert mich immer wieder, dass das so ein Öffner ist.
Christiane Wehrum ist Genesungsbegleiterin im hessischen Schlangenbad, nordwestlich von Wiesbaden. Und Anja Schneider, die bei der Caritas-Tagesstätte für psychisch Kranke in Darmstadt arbeitet, fügt an:
Ich erlebe das sehr, sehr hilfreich, indem ich schneller spüre als meine Kollegen, wie es dem Betroffenen gerade geht, dass ich aber auch andere Sichtweisen noch einbringen kann. Zum Beispiel kann ich aus eigener Geschichte sehr, sehr gut nachempfinden, wenn jemand aufgrund eines Briefes oder einer blöden Situation Suizidimpulse bekommen kann. Wenn die Betroffenen so Gedanken erleiden, man weiß das nicht, dass das nur ein Brief ist oder eine blöde Nachricht, sondern man denkt tatsächlich, das ist so schlimm, ich muss jetzt mein Leben beenden. Dadurch, dass ich denen dann widerspiegeln kann, ja, das ist jetzt blöd und ich sehe, wie schlimm sich das für sie anfühlt. Und mir ist es ähnlich ergangen. Und heute bin ich froh, dass ich dem Impuls von damals nicht nachgegangen bin oder nicht erfolgreich nachgegangen bin. Und ich weiß aber heute aus meiner Perspektive, dass das überhaupt nicht angemessen ist, so zu reagieren.
Die Genesungsbegleitenden arbeiten in der Psychiatrie an der Schnittstelle zwischen dem medizinischen sowie dem Pflegepersonal und den Patientinnen und Patienten.
Vom Gefühl bin ich mehr auf der Seite der Patienten. Ich kann mich mit den Patienten über Medikamente austauschen, aber ich sage ganz klar, ich bin kein Arzt.
Doch das Eintreten für den Patienten hat auch seine Grenzen, weiß Hakan Alvamas.
Ich sage dem Patienten in der Regel, wenn wir ein vertrauliches Gespräch führen, dass das so unter vier Augen bleibt. Ich sage dem Patienten aber auch ganz klar, wenn es um Suizidgedanken geht oder wenn es darum geht, irgendwelche Drogen, die konsumiert werden, wenn mir sowas erzählt wird, dann sage ich dem Patienten, ich muss das weitertragen.
Gerade auf einer geschlossenen Station, auf der psychisch Erkrankte manchmal zwangseingewiesen werden, kann ein Genesungsbegleiter besonders wichtig sein.
Dann versuche ich dem Patienten erstmal auch gewissermaßen einen Ort der Sicherheit ihnen zu bieten, weil um ihnen zu zeigen, wir sind auf ihrer Seite und nicht auf der Seite der Polizisten beispielsweise, weil sie durch die Polizei zu uns kommen, dass wir quasi ihnen was Böses wollen. Und da versuche ich ihnen sozusagen einen Ort der Sicherheit auch zu bieten.
Ein Ex-Inler ist das, was man sich im Gesundheitssystem wünscht. Ein Mensch, der Zeit hat für die Patientinnen und Patienten.
Als Genesungsbegleiter ist man nicht so straff getaktet wie beispielsweise jetzt die Pflege. Teilweise habe ich wirklich die Möglichkeit, vielleicht mal mit denen eine Stunde spazieren zu gehen. Das können andere Berufsgruppen würden das auch gerne leisten, aber die sind einfach viel straffer getaktet im Krankenhaus.
Anja Schneider arbeitet in der Darmstädter Caritas-Tagesstätte für psychisch Kranke. Wie alle Ex-Inler geht auch Anja Schneider ganz offen mit ihrer Krankheitsbiografie um. Mit 35 Jahren hat es sie aus der Bahn geworfen.
Das kam relativ plötzlich, da meine Oma gestorben ist und ich von jetzt auf gleich wollte ich nicht mehr leben. Vorausgegangen war aber natürlich auch ein viel zu vollgepackter Alltag, wenig Pausen, mit 3 Kindern, doppelte Berufstätigkeit im Schichtdienst, mit Nachtdiensten und. Und da hat es mich wirklich von jetzt auf gleich echt aus den Schuhen gehebelt.
Immer wieder dachte sie damals daran, sich das Leben zu nehmen.
Dann war das auch so massiv, dass ich mein Überleben eben nicht zusichern konnte und somit in die Psychiatrie kam.
Rückblickend sagt die Darmstädterin, dass die Aufenthalte in der Psychiatrie für sie sehr hilfreich waren.
Ich glaube, ich war 10 oder 12 Mal innerhalb von 3, 4 Jahren in der Psychiatrie, also relativ häufig, weil ich immer wieder dachte, wenn Briefe kamen, oh, ich weiß nicht weiter, ich kenne nur eine Variante, wie das hier gut ausgehen kann, und zwar indem ich mir das Leben nehme. Da ich aber Mutter von 3 pubertierenden Kindern damals war, war das irgendwie so auch keine ganz so gute Option. Auch also in den ganz, ganz schlimmen Phasen habe ich natürlich nicht an meine Kinder gedacht, sondern habe nur gedacht, um Gottes Willen, wie schlimm, das muss jetzt vorbei sein.
Doch Anja Schneider hat es geschafft. Die Ex-In-Fortbildung ist zwar nicht gedacht als Therapie für die Teilnehmenden, doch der Rückblick auf die eigene Krankheit und auch die spätere Tätigkeit als Genesungsbegleiterin kann entscheidend zur Gesundung beitragen. Mittlerweile ist Anja Schneider für andere eine Hoffnungsträgerin.
Indem ich da offen mit umgehe und sage, ich selber war 10 Jahre vollberentet und habe überhaupt nie daran gedacht, wieder in ein Berufsfeld einzusteigen. Vor 10 Jahren hätte ich das ja bei mir auch nicht gedacht, dass ich wieder tätig bin. Wer weiß, wie das bei Ihnen in 5, in 10 Jahren aussehen kann. Und ja, glauben Sie da dran? Ich so, natürlich glaube ich dran.
Seit 8 Jahren arbeitet sie wieder mit einer halben Stelle.
Inzwischen nehme ich auch keine Medikamente mehr bei Depressionen. Auch für meinen Schlaf brauche ich keine Medikamente mehr. Und seitdem war ich nicht mehr in der Psychiatrie.
Auch die Berlinerin Susanne Ackers sagt heute, sie verdankt wesentliche Schritte auf dem Weg der Genesung, der Ex-In-Ausbildung und ihrer Tätigkeit als Genesungsbegleiterin. 1998 war sie als Dozentin für Kunstgeschichte und Medienkunst in Schweden tätig. Damals erkrankte sie an einer schizoiden Psychose. Sie war zeitweise paranoid.
Das heißt, ich habe sehr viele Dinge im Außen auf mich bezogen. Das hat damals meine Tätigkeit im Internet betroffen. Wenn ich im Außen darüber gesprochen habe, dass ich glaube, dass im Cyberspace Krieg herrscht und das gefährlich sei und ich die Doppelspionin wäre und deswegen nicht mehr mit allen Menschen sprechen konnte, vor allen Dingen nicht über Telefon und irgendwelche elektronischen Dinge, weil ich dann alle mit in diese Verschwörung hineinziehen würde, dann habe ich Unverständnis geerntet. Ich habe mich tatsächlich zurückgezogen und nichts mehr geredet, bin ohne Zwang in eine Klinik geraten und habe dann erst in der Psychiatrie gelernt, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig wurde es mir auch wieder verboten, denn jedes Mal, wenn ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dann wurde mir von den Ärzten gesagt, ja, der Krieg in dem Cyberspace, sehr interessant, das ist ein Zeichen Ihrer Krankheit. Am besten, Sie bleiben noch 2 Wochen bei uns und wir erhöhen die Medikamente nochmal. Dann habe ich nicht mehr darüber geredet und wurde quasi zum Schweigen gezwungen. Und das war richtig traumatisierend.
Susanne Ackers ist den Empfehlungen gefolgt. Besser nicht über ihre Wahnvorstellungen zu reden und Psychopharmaka zu nehmen. 11 Jahre nach der ersten bekam sie dann eine zweite Psychose, obwohl sie regelmäßig die Medikamente genommen hatte.
Das habe ich also so oft gehört, dass es mir eingebrannt ist und dass ich heute noch Medikamente nehme, weil ich große Angst davor habe, sie ganz abzusetzen.
Seit rund 10 Jahren arbeitet sie nun als Ex-In, als Expertin aus Erfahrung, als Genesungsbegleiterin, als Trainerin, als Vorstandsfrau im Ex-In-Verein. In ihrer Arbeit ist es für sie wichtig, das richtige Maß an Nähe und Distanz zu finden.
Was ich gelernt habe bei der Ex-In-Arbeit ist, dass mein Rucksack, den ich mit mir trage, diese Gefühle damals in der ersten Psychose sehr wohl aufrufen kann. Die sind also nicht weg. Das sind Gefühle, an die kommt man ran. Was das ist, was einen schützt als Genesungsbegleiter, ist die Kunst, diesen Rucksack aufzumachen, also dabei zu haben, genau zu wissen, was da drin ist, und ihn bei Bedarf in einem Rahmen, der dafür geeignet ist, zu öffnen, darüber zu sprechen, aber auch eben die Kunst, gegen Ende des Gespräches wohlgeordnet wieder einzupacken, den Rucksack wieder zu schließen und das Gespräch zu beenden und dann wieder aus dieser Vergangenheit in die Gegenwart zu geraten.
Voraussetzung für die Ex-In-Ausbildung ist, offen mit der eigenen Krankheitsgeschichte umzugehen. So war es auch bei Klaus Neussel, der seine Psychosen in seinem Psychologiestudium zum Thema machte.
Bei mir ist es so, dass ich mich entschieden habe, da sehr offen damit umzugehen. Bei mir war das genau mein Thema und ich bereue es auch nicht. Ich habe das Gefühl, das war auf meinem eigenen Genesungsweg ganz wichtig. Ich habe sehr darunter gelitten, immer so ein Doppelleben zu führen und das niemandem erzählen zu können oder das immer so halb zu verstecken. Für mich selber hat es sehr positive Auswirkungen gehabt.
Denn Stigmatisierungen spielen für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen eine große Rolle, sagt auch Christiane Wehrum.
Bestes Beispiel habe ich im Sommer, glaube ich, war ein Tatort. Da war die Täterin eine Frau, die hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das, was ich auch als Diagnose habe. Sie hat wirklich alle Vorurteile bedient. Ich fand es grenzwertig, weil sie hat in der Psychiatrie wirklich alle manipuliert und war tatsächlich zum Schluss auch die Täterin und hat 2 Morde verübt. Und das finde ich ein Bild, also das tut mir persönlich sehr weh, wenn man die Diagnose selbst hat. Wenn jetzt jemand Tatort schaut und noch nie von Borderline gehört hat, dann hat er dieses Bild und das finde ich fatal. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Menschen, die tatsächlich gewalttätig wird.
Das große Problem ist, dass die dann oft diese Fremdstigmatisierung zu einer Selbststigmatisierung werde. Das heißt, dass ich ein Problem mit mir selber kriege. Dass wenn ich mich so verstecke, immer nach außen, das hat Auswirkungen, wie ich auch mit mir selber umgehe. Ich habe dann das Gefühl, ich habe irgendwie einen Makel, sonst könnte ich das ja offen damit umgehen. Also ich bin irgendwie anders und weniger wertvoll als andere. Und das kann sich sehr, sehr negativ auf die Genesung auswirken.
Als Genesungsbegleiterin lernt man nicht nur mit Stigmatisierung umzugehen, sondern auch mit Rückschlägen, mit eigenen, aber auch mit denen der Patientinnen und Patienten.
Wenn man mit einem Patienten rausgeht und der Patient läuft weg. Oder man hat einen guten Kontakt zu einem Patienten und der Patient suizidiert sich. Wie geht man damit um? Wie kann man eigene Vorwürfe auch psychisch verarbeiten?
Hakan Alvermaß arbeitet auf einer geschlossenen Psychiatriestation. Immer wieder hat er mit Patientinnen und Patienten zu tun, die akut suizidgefährdet sind.
Man kann vieles versuchen. Wir versuchen, über Suizid ganz offen zu sprechen, was für die Patienten, für die Betroffenen auch am entlastendsten ist. Aber man kann es nicht komplett ausschließen.
Rückfälle habe ich schon mehrfach erlebt. Und die Haltung eines Ex-In-Genesungsbegleiters ist es aber auch immer, dass man den Mut haben darf, zu scheitern. Ich darf scheitern, aber ich darf den Menschen, den ich ja begleite, auch den Mut zu sprechen, dass er mit all dem, was er probiert, dass er scheitern darf. Und ihn aber ermuntern, nicht aufzugeben und neue Wege und Möglichkeiten zu finden zur Stabilisierung.
Eine Erfahrung, die Christiane Wehrum aus Schlangenbad auch selbst gemacht hat.
Ich sehe mich nicht als geheilt und auch nicht als genesen an. Das ist ja sowieso die Grundsatzfrage, was ist gesund und was ist krank, ne? Also keiner ist jemals vollständig krank oder gesund. Ich habe auf jeden Fall noch Symptome und Krisen, habe aber einen anderen Umgang mitgefunden, so dass ich einem relativ normalen Leben mittlerweile nachgehen kann. Es ist viel Arbeit.
Für das Konzept von Ex-In, also Experienced Involvement, geht es nicht um vollkommene Heilung oder absolute Symptomfreiheit.
Sondern es geht mehr darum, auch zu gucken, wie komme ich wieder zu einem sinnvollen und zufriedenen Leben, sodass ich auch Lebensfreude habe. Da können vielleicht auch noch Symptome bleiben, aber ich habe die dann vielleicht im Griff oder kann gut damit umgehen und bin so Experte in meiner eigenen Sache.
Ein Ansatz, der Beate Glanier sehr sympathisch ist. Die katholische Ordensschwester arbeitet als Klinikseelsorgerin in der Psychiatrie, auch mit einer Genesungsbegleiterin zusammen.
Was diese Menschen schon in ihrer Biografie geschafft haben, diese Kraft können sie auch jetzt einbringen. Und das ist einfach schön zu sehen. Was ich erlebe, was uns verbindet, ist zu glauben und zu hoffen, dass jeder Mensch das Potenzial von Heilung in sich trägt. Und das berührt mich immer wieder, weil ich gehöre zur Gemeinschaft der missionsärztlichen Schwestern und wir haben so diesen Fokus Heilung. Und in den Genesungsbegleiterinnen scheint es für mich so auf, da geht es darum, an die Genesungsmöglichkeiten von Menschen zu glauben und an der eigenen Seele erfahren zu haben. Und das ist wunderschön.
Schwester Beate Glanier fragt sich ohnehin,
was ist Heilung? Heilung ist ja nicht, dass alles wieder gut wird. Das kann es sein, aber ist es oft ja nicht, sondern es ist das Leben mit dem, was gebrochen ist und das Versuchen irgendwie so gut hinzukriegen, wie geht. Also das eine Heilung, die Gebrochenheit mit einschließt.
Um ihre emotional oft belastende Arbeit zu bewältigen, tauschen sich Genesungsbegleiter über ihre Arbeit aus, arbeiten mit Supervisoren zusammen. Klaus Neusel hat noch eine weitere Option.
Da hilft mir auch ein bisschen so mein Glauben, weil ich auch religiös oder spirituell auch für mich eine Ressource habe. Das hilft mir da sehr stark, dass ich dann einfach da auch das Gefühl habe, das kann ich ein bisschen abgeben oder ich kann auch da Hilfe und Unterstützung manchmal auch erbitten oder ins Gebet gehen drüber. Das hilft mir. Ich bin tatsächlich auch durch die Psychose oder durch dieses psychotische Erleben zum Glauben gekommen oder habe dadurch auch einen Zugang für mich gefunden, auch, sodass ich da selber was damit anfangen konnte. Und ich habe halt auch manchmal so das Gefühl, wenn ich mich selber ganz stark verloren habe in so einer Phase, also in so einer psychotischen Phase, habe ich mich selber gar nicht mehr gespürt, dann war vielleicht nur noch Gott da. Also dann war vielleicht wirklich das, was mich dann gehalten hat, war so die Kraft, die vielleicht mich wirklich gehalten hat, sodass ich dann noch durchgekommen bin, auch durch so eine schwierige Phase. Weil Psychose oft auch was mit so einem Ich-Verlust zu tun hat oder mit so einer Ich-Störung, sagt man, dass man sich selber gar nicht mehr wahrnimmt. Und wenn man davon ausgeht, dass man begleitet durchs Leben geht, dann bleibt vielleicht nur noch Gott übrig dann. Jetzt hilft es mir. Es macht mir sehr viel Hoffnung. Ich habe das Gefühl, ich kann abends Sachen abgeben. Ich habe das Gefühl, immer wieder Sicherheit zu spüren und traue mir mehr zu dadurch auch. Also für mich ist es jetzt momentan eine ganz starke Quelle der Kraft und der Hoffnung, die ich daraus schöpfen kann, so aus dem Religiösen. Und das ist eigentlich zu einem ganz großen Geschenk in meinem Leben geworden, ja.
Die meisten Genesungsbegleiterinnen schöpfen viel Kraft daraus, dass sie anderen Menschen helfen können, dass sie Hoffnung vermitteln und auch ein Vorbild sind.
Das möchte ich auch gerne sein, dass man sieht, man hat wirklich auch ganz tief mal in der Krise gesteckt, jahrelang, und kam nicht mehr raus. Ich war ja auch lange arbeitsunfähig und berentet, und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal in irgendeiner Weise eine Tätigkeit nachgehen kann. Ich denke, das möchte ich auch so ein bisschen den anderen Betroffenen mitgeben, also ein bisschen Hoffnung und Mut. Also ich bin davon überzeugt, dass niemand komplett chronifiziert sein muss. Man kann auf jeden Fall immer trotzdem noch ein zufriedenstellendes Leben führen. Ja. Vielleicht nicht so, wie die Gesellschaft das fordert, aber ja.
Für Christiane Werum ist es heute ganz selbstverständlich, offen über ihre Krankheitsbiografie zu sprechen.
Manchmal merke ich nur, wenn Leute mir sagen, wow, wie kannst du das so offen sagen? Das sehe ich dann gar nicht mehr in dem Moment. Aber es ist tatsächlich in der Gesellschaft noch nicht so selbstverständlich, dass so viele drüber sprechen.
Christiane Werum weiß, dass es vielen schwerfällt, über eine psychische Erkrankung zu sprechen. Aber das Schweigen fördere die Tabuisierung.
Meistens war es bei mir so, wenn ich mich geöffnet habe, dass die Person dann gesagt hat, oh, das kenne ich, oder ich habe da jemanden, der hat das auch. Und es gibt so viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber wo sind die denn alle? Ne? Es wird ja kaum drüber gesprochen.